Health Terminal wird dir präsentiert von HealthNull. HealthNull ist die Agentur für individuelle Softwarelösungen im Schweizer Gesundheitswesen und hilft dir und deiner Organisation, Digitalisierungsprojekte erfolgreich umzusetzen. Mehr Informationen findest du unter healthnull.com, das ist Health wie Gesundheit auf Englisch und dann INAL wie das Ende von Terminal. healthnull.com. Heute haben wir uns mit dem Jens Appel getroffen. Der Jens ist Experte für Digitalisierung bei der PharmaSuiss, dem Dachverband der Schweizer Apotheken. Wir reden über die Schweizer Apothekenlandschaft, das E-Rezept und was Digitalisierung in dem Segment des Schweizer Gesundheitswesens in den nächsten Jahren für eine Rolle spielt. Jens, sehr cool, bist du da. Ganz herzlich willkommen.
Freut mich, merci für die Einladung.
Cool, hast du es auf Rappi geschafft. Bei dir ist es noch schwierig, dich so vorzustellen, weil du bist irgendwie alles. Also ich glaube, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der so viele verschiedene Ausbildungen hat. Du bist zuerst mal Apotheker und Pharmazeut, dann bist du Jurist, dann hast du ein MBA gemacht und jetzt, haben wir vorher noch besprochen, machst du gerade noch einen Bachelor in Computer Science.
Genau.
Crazy, wie geht das?
Ja, das geht eins nach dem anderen. Also grundsätzlich als Apotheker angefangen, auch wirklich mit dem Fokus auf den pharmazeutisch-chemischen Aspekt. Ich meine, die Ausbildung ist ja auch eine ganz andere wie die nachfolgenden. Und danach hat sich einfach herausgestellt, für die Praxis braucht man einfach auch dieses Rechtswissen. Ohne das, Apothekenführung klappt schlecht, die ganzen Patente und Vorgehensweisen für eine Arzneimittelzulassung in der Industrie, das gleiche Spiel. Auch da, das Know-how ist absolut entscheidend. Und das Problem ist einfach, ist man erstmal in einem Bereich drin, fängt man automatisch an, sich auch weiterzuentwickeln und dann geht das auch mit dem Juristischen weiter. Man kann es einfach nicht mehr komplett voneinander trennen. Und das gleiche auch bei Digitalisierung. Ich meine, wir sehen das immer mehr und mehr im Gesundheitswesen. Digitalisierung kommt voran und das bringt natürlich alles mit sich. Auch der MBA ist aus der Tatsache heraus entstanden, dass ich Geschäftsführer in der Apotheke war und dort auch gesehen habe, ja, es braucht Marketing-Know-how, es braucht Teamführungs-Know-how, alles Fähigkeiten, die man als Apotheker der ersten Ausbildung überhaupt nicht drin hat. Oder wenn, nur ganz, ganz knapp. Es ist notwendiges Übel, aber es macht Spaß.
Sie würden es wahrscheinlich nicht machen, wenn es nicht wird Spaß machen, aber die geballte Ladung an Know-how, die wir heute da bei uns haben, mega cool bist du dabei. Ich habe gesehen auf LinkedIn, abgesehen davon, dass du so tätig bist da in all diesen verschiedenen Bereichen, kannst du dann auch noch Deutsch, Englisch, Chinesisch, Spanisch und Französisch. Ist das so?
Ja, also was die Sprachen angeht, auf jeden Fall Deutsch. English is also fine for me, because I did a part of my studies in English too. Et français, bien sûr, évidemment, parce que j'ai grandi entre les deux pays, la France, l'Allemagne. Donc effectivement, j'ai eu le plaisir, en fait, de l'apprendre par cœur. Ah, für Chinesisch muss ich gestehen, das ist wohl eher so A1, A2 Level. Ich meine, Work in Progress und Spanisch genauso. Aber immerhin, das Interesse ist da und ich bleibe dran.
Krass, sehr gut. Bevor wir so ein bisschen in die beruflichen Sachen reingehen und uns mit dir über das Gesundheitswesen in der Schweiz unterhalten, erzähl uns doch noch schnell ein bisschen etwas über dich privat und eben, was du sonst so machst, wenn du nicht studierst, Sprachen lernst oder schaffst.
Genau, also privat habe ich sonst eigentlich immer ein großes Interesse daran, ebenfalls neue Sachen zu lernen. Sei es jetzt für dieses Jahr geplant, ein Bootsführerschein, weil ich unbedingt ins Segeln reinkommen möchte. Ich meine, hier sind geniale Seen in der Schweiz und was gibt es Besseres? Ich meine, selbst hier in Rapperswil habe ich immer wieder ein Auge auf die ganzen Segelschulen, die es hier gibt. Das ist beneidenswert, aber zu ist auch nicht gerade weit dahinter. Und ansonsten auch persönlich, ich fahre gerne Motorrad, habe auch eins bei meinen Eltern in Frankreich, das ich dann auch gerne mal nutze und hatte jetzt auch vor kurzem noch einen Fallschirmspringerkurs mitgemacht. Ja, das sind 10 Einheiten gewesen, wo man tatsächlich danach frei springen kann. Also ja, manchmal muss man einfach mal was Neues ausprobieren, um zu schauen, wie es funktioniert.
Und schlafen, ist das auch noch irgendwo Teil von deinem Schedule? Ah,
das gehört zum Alltag, das ist immer mit dabei.
Da sind wir doch froh, wenn das auch noch reinpasst. Wann hast du das erste Mal bewusst Kontakt gehabt mit dem Gesundheitswesen?
Bewusst Kontakt, also ich glaube, das müsste ich fast meiner Gymnasialzeit zuschreiben, als ich da die erste Ausbildung hatte und es hieß, ja, Berufsausbildung, was könnt ihr euch später vorstellen, hatte ich tatsächlich das erste Mal die Apotheke ausgewählt. Vielleicht auch, weil ich ein bisschen spät dran war an der Auswahl und da waren noch freie Öffnungszeiten und freie Stellen vorhanden. Aber der Punkt ist einfach, dass ich es sehr interessant fand. Ich durfte auch einige Sachen bereits herstellen. Dieser chemische oder sagen wir es mal so, dieser praktische Herstellungsaspekt, wo man einen großen Sirup herstellt mit Methadon darin und andere Bereiche, das war schon sehr faszinierend. Klar, in dem Alter und mit der Befähigung kann man noch nicht viel machen. Also in der Regel ist das einfach Etiketten irgendwo auf Broschüren aufkleben, die danach an Patienten oder Kunden abgegeben werden. Aber es war ein erster Einblick. Und später kam das Ganze nach meiner Militärzeit dann wirklich erst durch das Pharmaziestudium mit auf, wo wir dann natürlich studienbegleitend, wie sonst auch, natürlich die Formulatur mit drin haben, wo man auch mehr in der Apotheke ist und vor allen Dingen auch während der Semesterferien im Prinzip auch dort mit aktiv wird.
Wo bist du aufgewachsen?
Aufgewachsen in Rastatt, also in der Nähe von Karlsruhe. Und später, was mein Studium angeht, das habe ich dann im hohen Norden gemacht, in der eisigen Kälte von Braunschweig. Und das war eine Erfahrung wert. Deswegen auch mein extrem präzises Hochdeutsch. Das kommt aus den 4 Jahren Studium dort. Aber danach hat es mich dann sofort wieder in den Süden runtergezogen.
Und seit wann bist du in der Schweiz?
In der Schweiz jetzt seit ungefähr 6,5 Jahren. Also ich hatte mein Studium noch beendet mit Jura in Freiburg im Breisgau. Und danach hatte ich dann als Apotheker wirklich ins Aargau gewechselt, habe dort eine ganze Zeit lang gearbeitet und habe mir dann auch so ein paar andere Kantone, Apotheken angesehen, um auch mal zu wissen, wie es dort läuft, sei es eine Kette, sei es als Geschäftsführer dann später tätig zu sein. Das hat mir einiges an Einblick gebracht.
Was würdest du sagen, ist so der kulturelle Hauptunterschied zwischen den Apotheken in Deutschland und der Apotheke in der Schweiz?
Oh, da sind Welten dazwischen. Also das kann man nicht vergleichen. Also allein die Tatsache, dass wir hier schon seit langem wirklich dafür gekämpft haben und das jetzt auch dürfen, dass wir impfen dürfen in der Schweiz, ist ein riesiger Unterschied zu dem, dass auf der deutschen Seite eigentlich die Apotheker erst mit der Covid-Krise in diese Thematik hineingekommen sind und vorher Behandlungen durch Apotheker mehr am Rande existiert haben. Mal einen kleinen Blutzuckertest oder mal einen Blutdruck messen, aber es ist nicht der gleiche Ansatz und auch die Abgabe von Arzneimitteln ist ganz anders geregelt. Also die Fähigkeiten, die ich hier als Apotheker habe, sind um Längen vielfältiger als das, was auf deutscher Seite existiert.
Also das heisst, Jus in Freiburg, nachher als Apotheker in Aargau.
Genau.
Da sieht man so ein bisschen das Apothekengeschäft, das zieht sich durch. Du bist dann eben, wie du jetzt schon gesagt hast, dann Geschäftsführer gewesen. Wo ist das gewesen? In Aarau?
Erste Geschäftsführung hatte ich tatsächlich in Yvonon. Das ist an dem schönen See bei Yverdon gelegen, der Sandstrand. Ich glaube, man hat es als Ferienort vor Augen. Da hatte ich meine erste Geschäftsführung im Waadt übernommen und bin danach dann in die Geschäftsführung bei Amavita in Bern im Bahnhof mit reingekommen. Und das auch für eine kurze Zeit, bevor ich dann letztendlich zu Pharmaswiss gewechselt bin.
Was würdest du sagen, fasziniert dich am Pharmaziegeschäft bis heute?
Ich glaube, die Vielfältigkeit. Also es ist wirklich ein Metier, wo man sich alles drunter vorstellen kann, was auch die Schwierigkeit mit sich bringt. Ich meine, wenn man es von außen betrachtet und nicht gerade Pharmazeut oder Apotheker ist, hat man eher Schwierigkeiten, sich vorzustellen, was macht der eigentlich? Haben die Leute studiert oder wo kommen die her? Und das ist so ein bisschen der Vorteil, den wir auch haben. Wir können von Wissenschaft und Forschung bis hin zu Offizien, eigenem Geschäft, das Ganze wirklich betriebswirtschaftlich betrachtet, in jedem Bereich mit vorgehen und wirklich von der chemischen Herstellungsebene bis hin zur letztlichen Abgabe, Vermarktung ist der gesamte Journey um das Medikament herum eigentlich abgebildet. Was eigentlich sehr, sehr spannend ist, weil auch die juristischen Aspekte, die von meiner Seite her noch zusätzlich reinkommen, ja auch darüber mit abgebildet werden, sei es über das geistige Eigentum, was bei einem neuen Molekül mit auftaucht, bis hin zur Vermarktung, welche Schutzrechte habe ich, wenn ich diese oder jene Packung auswähle oder dafür eine Marke eintragen lasse. Das sind alles so Feinheiten, die aber insgesamt Pharmazie betreffen.
Jetzt hast du heute eben mehrere Hüte auf. Du hast es schon gesagt, du arbeitest als Experte für Digitalisierung bei Pharmaswiss. Du bist aber auch Inspektor für öffentliche Apotheken in Bern und Vorstandsmitglied von der IPAC. Sag doch schnell etwas zu der IPAC eHealth und was die genau macht, bevor wir dann zu der Pharmaswiss kommen.
Genau, also IPAC als Abkürzung steht eigentlich für Interprofessionelle Arbeitsgemeinschaft im Bereich eHealth. Es ist ein Verband, ein Verein, der sich aus 10 Leistungserbringerverbänden zusammensetzt. Also unter anderem natürlich die Ärzte FMH, wir haben die PhysioSwiss, wir haben die PharmaSwiss, SBK und noch viele andere mit dabei. Und versuchen hier gerade im Bereich der Digitalisierung natürlich diesen Bottom-up-Approach ein bisschen besser voranzubringen. Weil bislang war es häufig so, der Standard kommt von irgendwoher, wird wird uns einfach in der Schweiz quasi aufgezwungen und danach müssen wir schauen, dass wir irgendwie damit arbeiten können. Sei es im EPD, sei es für einen Medikationsplan, sei es für ein Impfmodul. Und der Punkt ist einfach, ist zum guter Letzt, damit der Patient den Mehrwert hat, müssen ja wirklich die Leistungserbringer mit dem digitalen Modul arbeiten können. Und hier, glaube ich, ist es wirklich entscheidend, dass wir unseren Beitrag dabei leisten können und sagen können, das ist die Praxis, so kann der Prozess richtig abgebildet werden und so wird er dann auch digital richtig weitergeführt. Weil das ist immer noch die Schwierigkeit, die wir auch in den Apotheken immer wieder sehen. Es gibt sehr viele Online-Tools, aber nur die Hälfte wird genutzt und zu guter Letzt läuft es doch wieder auf einen Papierfragebogen hinaus. Und das bringt weder für den Patienten noch für den Leistungserbringer was. Und gerade da ist eben die IPAG stark mit drin, dass wir hier diese Fusion mit haben von den verschiedensten Leistungserbringern, die alle ähnliche Probleme haben, aber dass wir das auf einen Nenner bringen und damit eben auch nach außen hin richtig kommunizieren.
Sehr cool, also sicher etwas, was sich lohnt, um sich dort mal die Webseite genauer anzuschauen und was dort so läuft. Jetzt PharmaSwiss. Für die, die das noch nie gehört haben, wer ist oder was ist PharmaSwiss und was machen die?
Genau, also PharmaSwiss, der Apothekerverband in der Schweiz, ist natürlich die Standesvertretung, wenn wir es jetzt mal ganz sachlich betrachten, der Apothekerschaft in der gesamten Schweiz. Klar, es ist als Verein organisiert. Das bedeutet, man kann Mitglied sein, man kann kein Mitglied sein. Aber trotzdem vertreten wir eben die Interessen insgesamt aller Apotheker und Apothekerinnen und das Ganze eben auch auf nationaler Ebene, was immer in der Schweiz auch eine große Herausforderung ist, dann jeweils die einzelnen kantonalen Unterschiede mit zu berücksichtigen und vor allen Dingen auch zu versuchen, neue Leistungen beispielsweise voranzubringen, sei es die Abgeltung, wie wir es von der LOA, leistungsorientierte Abgeltung, her kennen, wo ja die Rückvergütung und der Medikamente geregelt wird, bis hin zu neuen Modulen beispielsweise oder Services wie MyCareStart, wo es um die Begleitung von Patienten im Bereich der Adhärenz geht, also wie therapietreu bin ich, wie gut nehme ich das Medikament ein und wie kann ich auch dabei bleiben auf längere Sicht. Und das sind alles Faktoren, wo wir sowohl von der Leistungsebene bis hin zu Public Affairs, wo wir versuchen, das Ganze etwas publik zu machen, unseren Standpunkt auch besser wahrnehmbar zu gestalten, wirklich auch mit voranbringen. Und Digitalisierung ist jetzt ein Bereich, der in der Abteilung eben Tarife, Daten, Digitalisierung dazugehört. Mittel zum Zweck im Prinzip. Gerade darum geht, genau diese Schnittmenge von neuen Leistungen in einer digitalen Umgebung besser abzubilden und das Ganze eben auch leichter zugänglich für die Apotheker zu machen, aber letztlich natürlich immer auch für den Patienten.
Neben der PharmaSwiss gibt es ja auch noch die OFAG. Vielleicht kannst du dort noch etwas dazu sagen, inwiefern das dort die Unterschiede sind.
Also OFAG ist ja ein eigenständiges Unternehmen, das auch gerade in der Romandie sehr stark mit angesiedelt ist, die sehr viel auch im Bereich der Technologie mitmachen, die aber ursprünglich so im Kern natürlich eine Abrechnungszentrale sind, also die wirklich auch die Faktura von Apotheken mit übernehmen, verschiedene Services dazu mit anbieten und die damit ein Dienstleister gerade im Bereich der öffentlichen Apotheken mit sind. Und die natürlich weniger die Ständepolitik im Auge haben, wie das jetzt ein Verband wie PharmaSwiss macht, sondern vielmehr natürlich auch die Services um die Apotheke mit orientieren und versuchen da entsprechend ein effektiver Dienstleister sowohl in der Praxis als auch für künftige E-Health-Services zu sein. Und da fällt ja unter anderem natürlich auch wieder das Stichwort EPD, wo wir mit Abilis EPD natürlich auch wieder eine Möglichkeit haben, dass Patienten über die OFAG, die das Ganze natürlich technisch entwickelt und vorantreibt, auch da natürlich wieder mit einzusteigen. Aber es ist ein komplett anderes Unternehmen, da könnte ich natürlich auch eine Apothekenkette mit zitieren. Das wäre auch ein eigenständiges Unternehmen, was ähnliche Interessen hat, klar ist klar, weil sie ja auch die Apotheker natürlich im Fokus haben, aber nicht zwingend den gleichen Aspekt nach außen mit vertritt.
Voilà. Also das heisst, PharmaSwiss ist wirklich als standespolitische Organisation, wo Staat für all die verschiedenen Apotheken, wo es
genau,
in der Schweiz, wie viele Apotheken gibt es in der Schweiz?
Oh, wir sind knapp bei 1.800 und zerquetscht. Ja, ja, noch.
Verrückt. Und wie viele davon sind in der Deutschschweiz und wie viele sind in der Romandie?
Kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, aber so eine 60-40-Verteilung haben wir auf jeden Fall. Also das Übergewicht ist immer noch Deutschschweiz. Aber die Romandie hat eben den großen Vorteil natürlich auch im Gesamtkontext, dass dort keine Selbstdispensierungskantone sind, also keine SD-Kantone. Und damit die Apotheke immer noch das entscheidende Bindeglied im Prinzip zwischen Arzt und Patient ist für die Arzneimittelabgabe. wenn natürlich immer einzelne Ausnahmen dahinter stehen. Aber grundsätzlich ist natürlich diese Verbindung etwas näher dran, wo wir auf der Deutschschweiz eher Mischkonzepte sehen, wie Kanton Bern klassischerweise, wo wir auch eine private Apotheke bei Ärzten finden. Aber SD-Kantone viel, viel stärker auch vertreten sind, weil das einfach als Nebenkonzept genauso marktwirtschaftlich vertreten ist wie eine normale Apotheke oder eine Versandapotheke.
Wie wird das eigentlich entschieden, was ich jetzt als Arzt darf abgeben in einem Nicht-SD-Kanton? Oder was für Medikamente darf ich abgeben und welche nicht, wenn ich nicht selber dispensiere?
Also erstens, wenn die Zulassung da ist, wenn ich selbst dispensieren kann, wir gehen jetzt mal nicht von einem Mischkanton mit aus, dann kann ich als Arzt natürlich abgeben, was ich verordne. Die Frage ist eher, kann ich das Warenlager aufrechterhalten? Kann ich die entsprechenden Qualitätskriterien einhalten? Weil man darf nicht vergessen, die Apotheke ist hochgradig spezialisiert in dem Bereich. Temperaturmessungen, Personal geschult für Logistik, Warenein- und Ausgang und natürlich die gesamte Arzneimittel, Risikobewertung, Meldungen und ähnliches. Und das allein, ungeachtet von der Beratung, ist natürlich schon ein gigantischer Aufwand finanzieller Hinsicht. Deswegen ist es häufig natürlich ein etwas kleineres Konzept oder es bilden sich Mischformen mit kombiniertem Versandhandel aus, wo das Ganze dann relativ leicht als Versand an den Patienten ausgerichtet wird, was aber nicht zwingend den Vorteil bringt. Weil ursprünglich war ja immer die Idee, Apotheker und Arzt so ein bisschen in Balance zu halten, dass man ein Vier-Augen-Prinzip hat und hat, okay, ich habe den Verordner, der hat die Therapie, der hat die Diagnose gestellt, aber ich habe eben auch den Arzneimittelfachmann, die Fachfrau dahinter, die wirklich auch weiß, okay, das passt zu Ihnen, das passt zu Ihren anderen Medikamenten und den Überblick behält und eben diesen Check nochmal mit reinbringt. Und das kann tatsächlich ein bisschen schwieriger sein, wenn ich alles als eine Person mache. Also ich weiß, wovon ich da rede bei meinen ganzen Ausbildungen. Da kommen häufiger mal Konflikte auf. Von daher, es ist schon wichtig, dass diese Balance auch dabei ist. Die wird auch eingehalten. Also es ist nicht so, dass wir da Schwierigkeiten hätten seitens der Apothekerschaft in SD-Kantonen. Aber es ist ein anderes Arbeiten. Es erfordert immer auch ein bisschen mehr Vertrauen, eine tiefere Zusammenarbeit auch mit den Ärzten. Und das ist, wenn wir zur IPAC zurückgehen, eigentlich auch so ein bisschen die Idee dahinter, wirklich die Leistungserbringer auf einen Standpunkt zu bringen, weil wir gemeinsam an der Gesundheit des Patienten arbeiten und nicht jeder gegen jeden. Also von daher in beiden Fällen gutes Konzept, sowohl in der Romandie, wo es eigentlich den direkten Austausch auch immer braucht, weil ich nicht ganz genau weiß, was der Arzt vielleicht wollte, aber eben auch in den SD-Kantonen, wo es wirklich darum geht, ja, vielleicht hat der Arzt was abgegeben, jetzt ist er plötzlich nicht da, was mache ich in dem Fall? Ich habe vielleicht noch nie eine Verordnung des Patienten gesehen, aber ich muss trotzdem jetzt entscheiden, läuft die Therapie weiter, läuft sie nicht weiter? Und diese Kompetenz habe ich ja als Apotheker, aber manchmal fehlt einfach so ein bisschen die Dokumentation dahinter.
Nur ganz ein kurzer Einschub von mir, bevor es gerade weitergeht. Ich will mich von ganzem Herzen bei dir fürs Zuhören bedanken und hoffe, dass du aus dieser Folge etwas Wertvolles kannst mitnehmen kannst. Wenn du Lust hast, auch sonst zusammen Neues über unser Gesundheitswesen zu lernen und am Ball zu bleiben, was die Digitalisierung von unserem System betrifft, dann folge uns doch unbedingt auch auf unseren anderen Kanälen auf LinkedIn, Twitter, YouTube und TikTok. Die Links findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Wenn wir jetzt so ein bisschen unserem Thema Schweizer Apotheken widmen, wie würdest du sagen, steht es um die Stand heute im Februar 2023?
Das ist ein ständiger Wandel, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, ob man da wirklich ein endgültiges Fazit ziehen kann. Es hat immer Höhen und Tiefen mit dabei und je nachdem, was man gerade betrachtet, seien es Arzneimittelengpässe, die derzeit in aller Munde sind, die aber auch in der Vergangenheit immer wieder aufgetreten sind. Also es ist mehr eine Frage, was nimmt man wahr und wie intensiv nimmt man es wahr. Ist es auch immer wieder eine Herausforderung jetzt in einem Markt, wo eine Rezession vielleicht auch mit ansteht, wo wir auch eine Inflation wiederum im Vorlauf sehen, wo wir zuvor eine große Gesundheitskrise auch mit bewältigt haben. Da haben wir natürlich immer noch eine sehr starke Position der Apotheken, also diese zentrale Anlaufstelle. Der Punkt ist einfach nur, wie wird sie auch von außen wahrgenommen und wie wird sie auch in Zukunft wahrgenommen werden? Und ich glaube, da ist jedes Mal aufs Neue die Frage, die man sich stellen kann, bin ich gut ausgerichtet mit meinem Unternehmen, mit meiner Unternehmung insgesamt und wie kann ich das auch weiter mit voranbringen? Weil auch die Patienten haben immer wieder neue Ansprüche, suchen nach neuen Möglichkeiten, ihre Behandlung selbst zu gestalten und da kann die Apotheke sicherlich noch einiges an der Entwicklung mitmachen.
Du hast jetzt ein paar Sachen gesagt, so ein bisschen über die Herausforderungen. Wo siehst du die grössten Chancen für die Schweizer Apotheken, Stand heute und so in den nächsten paar Jahren?
Ich glaube, es wird entscheidend sein, sich dieser Herausforderung zu stellen, den Patienten so zu betreuen, wie er sich auch selbst eine Betreuung vorstellt. Also genau diesen Mindset abzuholen, was möchte ich, wie soll meine Behandlung aussehen? Und klar, wir haben mittlerweile bessere Schulungs- und Ausbildungsangebote. Viele Patienten sind autonomer, andere wiederum nicht. Und wir haben natürlich auch immer noch den Hintergrund, wir haben neben den Medikamenten ein ganzes Spektrum an Dienstleistungen. Und diese Dienstleistung, diese Akutversorgung, ich meine, das ist das, was ich am häufigsten brauche. Ich habe eine Blasenentzündung, ich möchte jetzt eine Unterstützung haben und nicht erst in 10 Tagen, wenn ich vielleicht einen Arzttermin habe oder vielleicht ins Spital gehen kann, weil meine Zeit es zulässt. Von daher, die Apotheken haben wirklich immer noch diese erste Anlaufstelle mit hinten dran. Und ich glaube, da individuell besser auf Patienten zugehen zu können, vielleicht auch eben einen digitalen Austausch zu nutzen, um mit ihnen zu kommunizieren und nicht erst in der Apotheke festzustellen, was ist das Problem, sondern vielleicht auch schon Vorabklärungen möglich zu machen. Ist mein Medikament vor Ort? Wird die Dienstleistung jetzt verwendet oder ist die vorhanden? Das wird es dem Patienten auch leichter machen zu sagen, ah, ich gehe schnell dorthin und nutze genau diesen Service.
Wenn wir so ein bisschen das Thema E-Rezept noch ein bisschen da einschliessen, was geht da durch den Kopf?
Ja, es ist genau der Aspekt dieses digitalen Journeys. Also häufig versuche ich ja im Vorfeld schon sicherzustellen, dass ich, wenn ich vor Ort sein muss beispielsweise, etwas auch erhalte in dem Bereich. Und das Rezept ist immer noch so ein gewisses Bottleneck. Also entweder hat man sein Papier, ein Rezept in der Hand, aber ganz ehrlich, welcher Patient erlebt das genau so? Man geht in die Arztpraxis, erhält sein Rezept, nimmt das jedes Mal mit und hat es immer dabei, perfekt unterschrieben und legt es dann vor. Das wäre perfekt, das ist eine Urkunde und normalerweise müsste ich auch meine Geburtsurkunde dabei haben, aber habe ich nicht. Von daher gibt es digitale Identitäten für die Geburtsurkunde, aber beim digitalen Rezept, da haben wir ein bisschen Nachholbedarf und deswegen ist es gut, dass es da eine insgesamt nationale Initiative jetzt auch gibt, die eben von FMH und PharmaSwiss vorangetrieben wird, um genau diesen Engpass zu beheben. Weil das ist immer die Schwierigkeit. Heutzutage, wenn das per Fax, per E-Mail oder sonst wie kommt, ist immer die Gefahr, dass es eine Kopie von vielen ist. Und genau das muss einfach ausgeschlossen werden, dass ein gewisses Vertrauenslevel wieder mit reinkommt in einem Bereich, wo man normalerweise gar kein Vertrauen schaffen kann. Weil entweder ist es eine Kopie oder nicht. Deswegen glaube ich, hier haben wir eine große Möglichkeit, dass der Patient viel autonomer sein Rezept auch auf anderen Wegen handhaben kann, als klassisch nur in dieser Papierform. Er kann es weiterhin, das Rezept ist weiterhin signierbar auf der Stelle, aber es ist eben auch möglich, es als Bild mitzuführen, als E-Mail-Anhang mitzuführen und damit viel schneller auch auszutauschen und im konkreten Fall, wenn ich mein Medikament jetzt brauche, auch zu nutzen.
Du bewegst dich innerhalb von der Digitalisierungsbubble in dem Bereich von der Apotheke. Wo siehst du, abgesehen vom E-Rezept, die grössten Chancen für Apotheken punkto Datenaustausch, Digitalisierung?
Naja, einerseits ist natürlich immer noch das offene Thema oder besser gesagt das Thema in Entwicklung der Medikationsplan. Da fehlt es einfach noch an dem übergreifenden Austausch zwischen allen Gesundheitsfachpersonen, weil wir ja mehr haben als nur die Apotheken, mehr als nur die Ärzte und Apotheken, sondern eben auch die Pfleger, die Spitäler und viele andere Bereiche, die alle darauf angewiesen sind, dass der Medikationsplan des Patienten zu jeder Zeit aktuell verfügbar ist. Und das ist mittlerweile weit davon entfernt. Wir haben Möglichkeiten, das zu machen. Es muss aber aufbereitet werden. Da fehlt es einfach an den Personen, die dafür die Vergütung erhalten. Ich meine, klar, können, tun sie es. Und danach fehlt es an einem einheitlichen Standard, der auch wirklich überall und zu jeder Zeit einheitlich anwendbar ist, dass ich nicht erst von dem System in das andere System es übertragen muss oder mir vielleicht dann doch wieder einen Ausdruck irgendwo herausziehen muss. Es gibt da viele Möglichkeiten, aber ich glaube, das wird der nächste große Move sein, den es zu bewältigen gilt.
Dort ist man eigentlich auf recht gutem Weg mit dem E-Mediplan. Dort hat ja Deepak auch, arbeitet dort auch mit, oder?
Genau.
Kannst du dort etwas sagen zum E-Mediplan und was man an dem, also wie der heute aussieht und wie man den in der Zukunft wird müssen verbessern?
Also der Mediplan hat auf jeden Fall einen guten Ansatz. Ich meine, seit 2017 hat auch die IPAC da ihre Statements zu mitgegeben und mittlerweile ist es mehr eine Frage, decken wir wirklich alle Use Cases ab? Aber dafür braucht es einfach erstmal eine weitere Verbreitung, dass wir diese Use Cases auch in der Praxis sehen können, Rückmeldungen erhalten, wie läuft es? Und rein aus der Apothekenpraxis ist es immer noch so, den QR-Code einzuscannen, dauert eine halbe Ewigkeit.
Wieso ist das so?
weil die Scanner langsam sind, teilweise die Systeme nicht so fix arbeiten, wie sie sollten. Danach braucht es entsprechend viele Schnittstellen, bis das Ganze wiederum über die Module, die ja häufig nicht nur im Primärsystem angesiedelt sind, sondern eben auch auf externen Plattformen und Servern, bedeutet, die Transferleistung ist häufig noch sehr, sehr groß. Und ich denke, da wird es nach und nach eine Entwicklung geben, dass mehr auch in die Primärsysteme, in das eigentliche Apothekensystem quasi hineinwandert und damit dieser Abfrage schneller gerecht geworden wird. Und an der Stelle ist es sicherlich ein großer Vorteil, wenn wir diese Use Cases auch wirklich in der Praxis testen können. Ich sehe es vereinzelt, dass man den Mediplan hat, dass der Arzt ihn vielleicht erstellt hat. Und das macht einen riesigen Unterschied aus. Aber es braucht eben auch Kommentierung, es braucht einen Logging, eine Nachvollziehbarkeit. Und das wird sich erst entwickeln können, wenn es wirklich weit genug getestet und genutzt wird.
Wenn du jetzt noch ein bisschen zurückschaust auf die letzten 10 Jahre, wo du in dem Gesundheitswesen unterwegs bist, was würdest du sagen, sind deine wichtigsten Learnings in Bezug auf Digitalisierung und Schweizer Gesundheitswesen?
Ja, das Schweizer Gesundheitswesen erfordert gute Kommunikation und ein gutes Know-how aller beteiligten Player. Ansonsten hat es sehr viel Potenzial hintendran, auch gerade wenn man es im europäischen Kontext vergleicht. Es wird immer so ein bisschen der Vergleich mit der deutschen Seite gemacht. Ja, die haben schon ein E-Rezept. Haben wir auch. Ich meine, die Technologie ist da. Und nutzen tun es die Deutschen auch nicht besser als wir derzeit. Da gibt es einzelne kleine Pilotphasen. Das ist wie damals der Polymedikationscheck, wo sie eine Brownback-Methode in einigen Bundesländern dort hatten und wir das in den Kantonen relativ weit ausgerollt haben. Ich glaube, die Key-Herausforderung wird dahinter wirklich sein, diese Bereiche auch weiter voranzutreiben. Also nicht einfach da drin stecken zu bleiben und zu sagen, okay, wir haben es erreicht, sondern das bewusst nach außen zu bringen. Und das war auch so ein bisschen das, was ich bisher gespürt habe. Es gibt viele Bereiche, die extrem verbessert werden können und wo wir auch in der Praxis immer noch viel Aufholbedarf haben, weil es ist immer so ein bisschen das Level. Ich meine, wenn ich mir ansehe, klar, der EDMB-Plan funktioniert technisch super. Danach gehe ich eine Ebene weiter runter, dann sagt das Softwarehaus mir, ja, wir können die Schnittstelle einrichten, haben sie aber noch nicht. Dann haben wir schon die erste Hürde. Und danach gehen wir die einzelne Apotheke, wo wir dann wirklich die Digital Literacy auch anschauen müssen. Beherrscht das die Pharmaassistentin, beherrscht das die Apothekerin und die anderen Beteiligten? Und nutzen sie es zu guter Letzt? Ich glaube, da braucht es auch nochmal eine ganz starke Motivation von allen Seiten, dass das auch reinkommt und dass man vor allen Dingen auch hört, was zurückkommt. Eben wie bei der IPAC, dass man dieses Feedback nimmt, es klappt nicht, weil ich kann es nicht zwischenspeichern oder ich würde es gerne auch wieder aufrufen und bearbeiten. Das sind alles Kleinigkeiten, aber die sorgen dafür, dass ein so komplexes System wie in der Schweiz immer noch sehr komplex bleibt. Wir haben den großen Vorteil, wir können sehr individuell hier arbeiten und sehr viel detaillierter als viele andere. Aber das müssen wir natürlich auch als Stärke nutzen und diesen Input zurückfließen lassen. Beide Richtungen sind wichtig.
Ich würde sagen, der Feedback-Loop, der findet bis jetzt zu wenig statt.
Er findet statt, aber ich weiß nicht, wie er gehört wird. In der Praxis sehe ich immer noch die gleichen Prozesse von Seiten der Apothekerschaft in der Praxis und ich sehe auch, wie die Produkte sich natürlich weiterentwickeln. Ich meine, da ist immer noch ein Unterschied. Der wird immer bleiben, das ist klar, aber so nach und nach sollte das natürlich nachfolgen und hier ist eigentlich die Aufgabe auch dabei, das von beiden Seiten mit zu begleiten und diesen Loop auch noch zu unterstützen. Also ich habe es auch gesehen, auf der deutschen Seite gibt es auch so ein Projekt, wo sie mit einem Chat-Matrix-Server arbeiten, so ein bisschen auch den Austausch zwischen der Kammer dort, also dem Verband, wenn man so will, und den Apothekern zu fördern, dass einfach mehr Feedback reinkommt, aber auch zwischen Patienten und Apotheken wiederum. Und häufig sind diese Meldeschleifen einfach gehen nicht weiter. Das ist an vielen Stellen sichtbar, weil einfach das Limit für die Weitergabe einfach nicht da ist. Ich habe andere Sachen zu tun oder ach, es ist nicht so entscheidend, ich kann auch ohne leben. Aber diese Details fehlen dann immer wieder auf der nächsten Ebene, wo die Leute nicht zwingend in dem gleichen Umfeld sind.
Was würdest du sagen aus deiner Perspektive in den nächsten 5 Jahren? Was sind so die 3 grössten Änderungen, die werden passieren in der Apothekenlandschaft?
Ja, also ich denke, dass die Tools, die jetzt im Entstehen sind, auf jeden Fall besser genutzt werden. Das ist schon mal klar. Also das EPD wird sicherlich vorangehen. Es ist wie jede Entwicklung natürlich eine Frage, wie hoch ist das Vertrauen der Bevölkerung in die Lösung. Wir haben Vorläufergeschichten gesehen, wo das Vertrauen nicht so hoch war. Die Frage ist auch, wie läuft die Finanzierung dahinter ab? Also wie motiviert sind Leistungserbringer, Services dieser Art anzubieten? Und auch da sind immer noch einzelne Schwachpunkte. Aber ich denke, auch das wird sich weiterentwickeln. Und ansonsten ist die Frage, gehen wir in eine Spezialisierung? Ich meine, die öffentliche Apotheke macht alles, von A bis Z. Aber welches Unternehmen kann wirklich alles gleichzeitig machen? Entweder habe ich extrem viel Personal, bin extrem groß ausgerichtet, dann geht das, dann kann ich von Medizinprodukten, Gehhilfen, Beratung, orthopädische Einlegesohlen anbieten, bis hin zu einer Medikationsberatung und kann da auch weiter hinausgehen. Oder ich spezialisiere mich. Und das sehen wir relativ stark mittlerweile. Es gibt herstellende Apotheken, die sind extrem groß, extrem modern, Reinräume, Herstellungslabore und die produzieren hohe Menge. Wir haben Blisterzentren, die entsprechend auch für Adhärenz, entsprechend Blister für Patienten einrichten und das Ganze unter perfekten hygienischen Bedingungen. Und die öffentliche Apotheke ist jetzt so an einem Scheideweg. Wie wird sie später aussehen? Landen wir vielleicht im schlimmsten Fall in so einem Shop-in-Shop-Konzept, dass wir einfach in einem Supermarkt irgendwo gerade die Abgabestelle, das Pick-up sind? Oder landen wir in einem Bereich, wo wir sagen, ja, wir sind eher eine Mini-Klinik, dass wir versuchen, Services anzubieten, dass wir die Leute direkt abholen und die Akutversorgung ausweiten? Und hier wird es sicherlich viele Mischkonzepte geben und ich denke, die Spezialisierung an der Stelle, die wird noch weiter voranschreiten.
Ich würde sagen, Versandapotheke ist auch so eine Spezialisierung. Mhm. Also in dem Sinne eben Verblisterung, Versandapotheke oder eben so Mini-Klinik.
Ja, genau. Also Versandapotheken haben auf jeden Fall eine Spezialisierung dabei. Und allein, wenn man sich das Qualitätsmanagementsystem ansieht, brauche ich ein eigenes dazu. Ich brauche Leute, die das betreiben, die die Prozesse beherrschen und eine ganze Logistikkette, weil die Anforderung von den Kantonen ist immer, das Medikament muss so an der Stelle ankommen zu Hause, als würde der Patient es in der Apotheke abholen. Ich meine, das ist eine extreme Herausforderung. Also eigentlich müsste ich die Apotheke zum Patienten bringen und den Berg zum Propheten, nicht wahr? Und das ist für kleinere Apotheken oder für Apotheken, die noch nicht die Ausstattung dafür haben, immer noch eine große Herausforderung.
Jens, die Zeit ist leider schon vorbei. Wir könnten noch ewig weiterreden. Zum Schluss drei Fragen. Welche Ressourcen würdest du jemandem empfehlen, der unser Schweizer Gesundheitswesen wird besser verstehen?
Ich würde erst mal sagen, sprecht mit den Leuten, weil Kommunikation ist hier wirklich der Key. Und sprecht auch mit den Fachpersonen. Keiner dreht einem hier oder schlägt einen Kopf ab. Es geht wirklich darum, auch dieses Wissen abzuholen, da wo es wirklich existiert. Und das ist die ganze Idee auch der IPAC hinten dran. Ansonsten, Ressourcen gibt es viele, aber ich glaube, die Praxis muss man auch mal gesehen haben. Also nutzt die Möglichkeit, wo auch immer ihr die habt, und geht in die Apotheken, geht zu einer Arztpraxis und schaut euch an, wie laufen die Prozesse in der Realität wirklich ab.
Was ist dein Lieblingsgadget, dein Lieblingstool oder deine Lieblings-App, privat oder geschäftlich?
Ich glaube, geschäftlich ist jeder heutzutage mit Terminplanern am beschäftigsten, aber ansonsten privat finde ich auch momentan gewisse Voice-over-IP und Matrix-Chat-Server-Dienste ganz cool, die einfach die Möglichkeit bieten, so eine End-to-End-Encryption auch mitzubringen. Also es gibt einiges, was momentan im Wandel ist und auch VR, Virtual Reality, ist sicherlich nochmal ein Thema, was uns in der Ausbildung zukünftig auch begleiten wird.
Hast du eine VR-Brille?
Ich suche gerade eine aus. Die Auflösung ist immer so ein bisschen die Qual der Wahl.
Was ist dein Lieblingsbuch?
Da habe ich lange drüber nachgedacht. Ich glaube nicht, dass ich ein einziges habe, aber ich kann sagen, was ich aktuell lese. Und das ist momentan ein Buch, das nennt sich Anti-Fragile. Das ist von Nassim Nicholas Taleb. Und das ist extrem gut geschrieben, auch zum Thema, wie muss ich mich meiner Umgebung anpassen? Beziehungsweise es ist nicht so komplex, wie man immer glaubt, dass es eine großartige High-Tech-Education braucht. Also mein Werdegang ist quasi das Gegenbeispiel dazu und gleichzeitig auch ein Beweis davon. Man kann sich wirklich leicht anpassen, die man Erfahrungen sammelt und wirklich auch testet. Testet und Neues ausprobiert und nicht einfach mit Sicherheitsrisiken denkt, lieber nicht, sondern probiert es aus, testet das Neues und danach try and error. Ich meine, es kann nur besser werden.
Das ist ein Votum für Digitalisierung in der Schweiz in unserem Gesundheitswesen. Jens, danke für mal, dass du da warst. Mega cool. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Merci für die Einladung.
Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere Health Terminal dort, wo auch immer du das gerade gehört hast und verpasse ab jetzt keine weitere Folge mehr. Und wenn du jemanden kennst, der das Gesundheitswesen für einen speziellen Bereich so gut kennt wie sonst niemand, dann schreib uns das unbedingt als Empfehlung auf empfehlung@health-terminal.com. Dann können wir die Person vielleicht für unsere nächste Folge einladen. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao zusammen.